erzählen. Und zwar, naja, wie sind wir letztendlich drauf gekommen? Es gab auf dem Easter Hack einen Talk, der hat ein bisschen was darüber erzählt, wie man Datenfunk innerhalb eines FM-Senders machen kann und wie sie damit in München die Busabfahrtstafeln mit Daten versorgen. The Dark Side of Munich ist der Talk. Und da wurde halt so ein bisschen was an FM-Modulation vorausgesetzt. Und ich habe mir gedacht, vielleicht greife ich das an der Stelle mal auf und erzähle mal ein bisschen was zur FM. Genau. Bevor ich aber zur FM oder zur Frequenzmodulation komme, würde ich vorher noch ein bisschen gerne was zur Amplitudenmodulation erzählen, denn ich glaube, das ist ein relativ leichter Einstieg in das, was ich danach alles an Begriffen brauche, um sie bei der Frequenzmodulation zu erklären. Und ganz zum Schluss erzähle ich nochmal ein kleines bisschen was über FM-Radio. Also erst die beiden Modulationsarten, wie kriege ich überhaupt Informationen in die Luft und danach nochmal, wie verwende ich das, um damit auch Radio zu machen. Genau. Die klassische Amplitudenmodulation, die man vielleicht hier und da schon mal gesehen hat, ist eigentlich die Doppelseitenbandmodulation. Das heißt, wir nehmen uns ein zu übertragendes Signal, UNF von T, also ein Zeitsignal im Basisband, also irgendwie um 0 Hertz ausgerichtet. Das normieren wir jetzt mal spannungsmäßig irgendwie auf 0 bis 1 Volt oder was auch immer wir gerade brauchen und wir sorgen mal dafür, dass es gleichspannungsfrei ist. Wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben ein Musiksignal, was zum Beispiel von einem Mikrofon kommt, ist das in der Regel gleichspannungsfrei auf jeden Fall. Die Normierung kriegen wir auch noch hin. Und das wäre so das klassische Signal, was wir hier haben wollen. Also Musik oder Mikrofonwiedergabe, irgendwas in der Richtung. Jetzt möchten wir das Ganze irgendwie in die Luft bringen. Also brauchen wir einen Träger, einen HF-Träger. Im Fall von AM haben wir da meistens so ein paar hundert Kilohertz Signalträger. Das ist ja das, was man so als Langwelle, Kurzwelle, Mittelwelle noch empfangen kann, heutzutage auch mit ein paar Sendern. Das heißt, wir haben hier letztendlich irgendwas mit einer Amplitude, mit der hinter unser Signal auf die Antenne geht. Und das hier hinten ist einfach eine Sinus-Cosinus-Schwingung, die in irgendeiner Phasenlage da schlicht und einfach eine Frequenz Omega 0 hat. Der Trick, den wir jetzt machen, ist, wir multiplizieren die beiden Signale einfach und kriegen damit letztendlich ein in der Amplitude moduliertes HF-Signal raus. Genau, und da ich mal vermute, dass man sich das schlecht vorstellen kann, würde ich jetzt mal gerade versuchen, meine Virtual Box auf diesen richtigen Monitor zu bekommen. Das ist ja auch immer. So, ja, das ist der Monitor, da ist der richtige Monitor.
Brauchst du auch Windows dafür?
Ja, genau, warum brauche ich Windows dafür? Ich glaube, ich muss mich mal rechtfertigen an der Stelle. Und zwar würde ich euch gerne ein bisschen was in LTSpice zeigen. LTSpice ist ein, naja, eigentlich ziemlich grottiges Simulationstool, wenn man sich die Oberfläche anguckt. Auf jeden Fall kann man damit zeitlich diskrete elektrische Abläufe simulieren. Das ist eigentlich für das, was ich zeigen möchte, ganz gut. Ich habe mir hier ein paar Sachen vorbereitet, mit der wir jetzt die AM erklären können. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Basisbandsignal. Das ist ein Spannungssignal mit 0 bis 1 Volt, nein, von minus 1 bis 1 Volt Amplitude. Und das schwingt mit einem Kilohertz. Das kann man sich jetzt hier wunderschön angucken. Das ist halt jetzt da. Und wir haben ein Trägersignal. Das ist schneller. In diesem Fall 100 Kilohertz. Gleiche Amplitude, weil das einfach die Normierung ist. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen reinzoomen, kann man natürlich im Blau genau gar nichts erkennen. Genau, das ist halt das entsprechende Trägersignal.
Warum brauchen wir denn überhaupt ein Trägersignal? Warum können wir nicht das Signal, was wir sowieso übertragen wollen, einfach so durch die Luft schicken?
Kannst du? Du kannst prinzipiell auch mit 10 Kilohertz Funkübertragung machen. Die haben nur unglaublich schlechte Ausbreitungseigenschaften. Also so U-Boot-Funk macht man zum Beispiel auf der Wellenlänge. Das dringt ganz gut im Wasser ein. Du brauchst aber riesengroße Antennen, weil bei 10 Kilohertz hast du irgendwie eine Wellenlänge von mehreren Kilometern lang, sehr lang auf jeden Fall. Und das,
Du hast nur einen Radiosender.
ja genau, wenn du alles im Basisband überträgst, hast du nur einen Radiosender. Denn
Ja,
was
gut.
du halt machen kannst, wenn du es halt schaffst, bei 100 Kilohertz ein Signal zu haben und das nächste Signal bei 130 Kilohertz, dann schaffst du es halt, mehrere Dinge nebeneinander im Spektrum liegen zu
Ja.
haben und musst dann hinterher noch das Richtige für dich rausselektieren.
Ja, verstehe.
Genau. Ich habe gesagt, wir multiplizieren diese beiden Signale jetzt einfach mal miteinander. Ich schmeiß mal den Carrier raus, den brauchen wir gerade nicht mehr. Jetzt sieht man hier im Blau, warum ist eigentlich Blau die Standardfarbe für den zweiten Trace? Ich probiere es jetzt nochmal mit Türkis. Das ist besser. Genau. Sieht man jetzt halt, die Amplitude des modulierten Trägersignals entspricht jetzt halt immer dem, was ich darauf multipliziert habe. Dann passieren hier so ein paar dreckige Sachen, wie hier eine Phasenumkehr, aber das braucht uns jetzt hier an dieser Stelle gar nicht kümmern. Wenn wir das Ganze jetzt senden wollen, wie machen wir das? Naja, letztendlich, wir besorgen uns einfach einen Verstärker. Bei 100 Kilohertz geht das noch mit gutem Audio-Equipment und stecken an die beiden Lautsprecher-Terminals einfach zwei lange Leitungen dran und bilden daraus einen Dipol, legen die voneinander weit weg. Machen die dann halt möglichst lang in dem Fall, weil bei 100 Kilohertz haben wir halt immer noch sehr eklig lange Wellenlängen. Und das reicht prinzipiell schon, um sich seinen eigenen Mittelwellensender zu bauen. Wenn ich natürlich jetzt Deutschlandfunk bin und ich möchte gerne um die ganze Welt funken, brauche ich ein bisschen mehr Power. Und mehr Power heißt in dem Fall vor allen Dingen, ich brauche mehr Spannung. Ich brauche halt richtig viel Spannung, richtig viel Amplitude hier, mit der ich sende, und brauche entsprechend große Antennen, um auch viel Leistung abzustrahlen. Aber letztendlich, dein Signal sieht nicht viel anders aus. Jetzt, ich kann ja vielleicht mal die Präsentation zurückspringen. Genau. Haben wir uns hier dieses Signal erzeugt? Nein, nicht dieses Signal, sondern das andere hier oben von der AM. Das heißt, wir haben hier unseren Träger multipliziert mit dem NF-Signal, und das haben wir gerade gesehen, das kommt auch da raus. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, wenn wir jetzt mehrere von diesen Dingern nebeneinander im Spektrum haben wollen, wie sieht eigentlich das Spektrum? Also wie viel Kanal, wie viel Bandbreite belegen wir jetzt mit unserem Signal eigentlich? Das kann man hier wunderschön sagen, das ist irgendwie eine Doppelseitenbandmodulation, und das kann man auch analytisch ein bisschen lösen. Ich würde es aber auch an der Stelle gerne wieder zeigen, weil das sieht man einfach besser. Deswegen mache ich mal gerade eine FFT, nehmen wir einfach mal alle drei Signale von den Zeitsignalen, die wir hier gerade sehen.
Das ist eine FFT.
Eine
Fast
FFT.
Fourier Transformation.
Fast Fourier Transformation, genau. Letztendlich möchte ich uns einen Plot erzeugen, der uns darstellt, bei welcher Frequenz wir wie viel Leistung haben in einem Signal. Und man kann sich vorstellen, wenn ich jetzt ein monochromatisches Signal habe, also ein Signal mit nur einer einzigen Sinusschwingung, und die ist perfekt, dann habe ich eigentlich auch nur genau eine Linie, genau bei dieser Frequenz, weil ich habe meine ganze Leistung für dieses Signal bei dieser einen Stelle. Jetzt rechne ich hier alles numerisch, nicht geschlossen analytisch. Das heißt, aus unserer einen feinen Linie wird, naja, irgendwie so ein relativ breit verschmiertes Teil. Aber man sieht, ich habe hier an der Stelle viel Leistung, jetzt hier in Dezibel angegeben, normiert auf 0 dB, da ist das Maximum. Und das hier unten ist 200 dB weg. Also da ist sehr, sehr wenig Leistung in diesem Bereich. Also für unser Basisbandsignal hauptsächliche Leistung bei 1 Kilohertz. Und hier oben sehen wir jetzt nochmal unseren Carrier in Blau und das HF-Signal in Rot. Zoome ich hier auch nochmal rein. Und dann kann man erkennen, wir haben hier in der Mitte bei 100 Kilohertz genau unseren Träger. Der ist ja auch noch
Das mal nicht blau,
unmoduliert.
bitte. Mach das mal wieder türkis.
Ich kann das auch gerne wieder türkis machen. Wir haben hier bei, nein, das ist die falsche Stelle, da will ich hin, bei 100 Kilohertz unseren Träger, und durch die Multiplikation mit diesem Basisbandsignal
3D.
haben wir jetzt bei dem, was wir senden, den Träger genau gar nicht mehr drin. Dafür haben wir aber etwas oberhalb und etwas unterhalb von unseren 100 Kilohertz jeweils eine Linie im Spektrum. Das heißt, wir haben jetzt hier bei 99 und bei 101 Kilohertz einen Signalanteil. Und das lässt sich relativ einfach demodulieren. Deswegen haben unsere Großeltern halt AM-Radios gehabt. Und es lässt sich auch einfach modulieren. Das ist eigentlich ganz angenehm an der Stelle. Jetzt kann man sich noch ein bisschen fragen, wie demoduliert man das eigentlich? Man kann sich das analytisch angucken. Das Einfachste ist, wenn man dieses Ding hier einfach wieder so multipliziert, dass dieser Term rausfällt. Dafür muss man aber wissen, in welcher Phasenlage befand sich der Träger. Das ist natürlich relativ doof, wenn der Sender meines Signals steht hinten an der A2 an der Autobahn für Deutschlandfunk, und ich möchte jetzt hier in Braunschweig gerne das Ding demodulieren. Ich kenne den Träger aber nicht, komme ich nicht dran. Es gibt jetzt Tricks, wie man die Modulation verändern kann, dass der Träger im Signal auch noch drin ist, und das macht man typischerweise auch. Jetzt gibt es noch ein paar Spezialvarianten davon. Einseitenbandmodulation, das heißt, ich könnte mich ja fragen, gut, ich habe hier zweimal das gleiche Basisbandsignal liegen, einmal hier und einmal hier. Ich verschwende doch irgendwie da gerade 100% Spektrum. Ich könnte das doch auch halbieren und ich hätte genau die gleiche Information drin. Ja, macht man auch. Ist durchaus als Modulationsvariante bekannt, ist einfach nur aufwendiger. Oder die Verfahren, über die ich jetzt gesprochen habe, die AM mit Einseiten- oder Doppelseitenbandmodulation, das sind halt analoge Modulationsverfahren, und das Ganze jetzt noch digital betreibt, das heißt ein digitales Stufensignal drauf gibt, mit dem man unseren Träger moduliert, dann nennt sich das ASK, Amplitude Shift Keying, und dann ist das plötzlich digital. Aber von der Mathematik dahinter erstmal das Gleiche. Wenn wir das Ganze jetzt mit einer FM machen wollen, wird letztendlich unser Ausdruck etwas komplizierter. Wir haben immer noch unser NF-Signal, was wir übertragen wollen. Das sieht genauso aus wie oben. Also das kann jetzt entweder monochromatisch sein mit einem Kilohertz-Träger oder es können auch mehrere sein in einem Frequenzgemisch. Das ist erstmal egal. Was wir jetzt aber machen, ist, wir ändern nicht die Amplitude unseres HF-Signals, sondern wir ändern die Frequenz. Und zwar in Abhängigkeit der Amplitude unseres Basisbandsignals. Mathematisch stellt man es dann gerne so dar, dass man sagt, gut, wir haben hier einen Grundfrequenzanteil, auf dem das ganze Ding schwingt, und wir haben einen variablen Frequenzanteil, gewichtet mit Delta F, der abhängig ist von unserem Basisbandsignal. Ja, genau, und man kann sich jetzt vorstellen, Mensch, der hat da was mit Simulationen vorbereitet, der hat doch bestimmt noch was zur FM. Ja, der hat auch was zur FM dabei. Mal gerade hier umbauen. Da möchten wir gerne den haben und natürlich den hier vorne. Das kann man hier wieder nebeneinander stellen. Oder auch nicht. Okay, da sind wir da. Leider lässt sich FM auch in LTSpice nicht mehr so richtig schön mit Bauteilen darstellen. Das rechnet sich dann halt einfach tot, wenn man das mit echten elektrischen Bauteilen rechnet. Gibt so Modulationsblöcke, die tun das für einen. Wenn wir uns jetzt mal das Basisbandsignal angucken, was wir haben. Den möchte ich haben. Nebeneinander. Jetzt nebeneinander. Ist wieder unser 1 Kilohertz Sinus, den wir eben hatten, der hier so rumschwingt. Und ich habe jetzt hier ein HF-Signal mit 100 Kilohertz, auf das ich das aufmoduliere. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man halbwegs erkennen kann, dass diese Frequenz ändert. Oder ob wir da nochmal einen anderen Simulationsdurchlauf machen müssen.
Weniger.
Weniger. Ich lasse es mal kurz nochmal mit anderen Parametern durchlaufen. Wir können ja mal hier nur 10 Kilohertz und 9 Kilohertz als geraden Gleichungskram machen. Rup, dann rechnet das auch schneller. Ja, und jetzt sieht man, dass hier sind die etwas enger zusammen, als sie es hier sind. Das ist aber immer noch nicht so richtig viel. Ach, komm, was soll der Geiz? Ein Kilohertz. Ja, jetzt wird es relativ eindeutig, was ich zeigen wollte. Genau, das heißt, wir ändern die Frequenz unseres HF-Signals jetzt in Abhängigkeit von der Spannung unseres NF-Signals. Warum macht man das? Das hört sich ja jetzt erstmal irgendwie relativ abwegig an. Wenn man sich jetzt mal fragt, was passiert mit so einem AM-Signal, wenn ich das übertrage? Wenn ich jetzt hier einen Pin in die Antenne halte und gucke mir mal unseren 100 Kilohertz-Träger an, den wir hier senden, dann hat er hier eine bestimmte Amplitude. Mache ich das aber mal 500 Kilometer weiter weg, ist die Amplitude kleiner, weil dazwischen ist Fahrtdämpfung passiert. Das heißt, die Lautstärke unseres NF-Signals ist abhängig davon, wie weit ich eigentlich weg bin. Und naja, das ist irgendwie ungünstig. Wenn ich jetzt nämlich mit meinem Auto gerade mit 240 über die Autobahn fahre, dann habe ich diese Amplitudenänderung relativ schnell und dann könnte man einfach schlicht keine Musik mehr hören, weil die Änderung der Amplitude in der Größenordnung meiner Nutzsignale wäre, die da an Fading passieren. Das Schöne bei FM ist, unser Nutzsignal steckt jetzt in der Frequenz und nicht mehr in der Amplitude. Das heißt, solange die Amplitude groß genug ist, dass wir die Frequenz erkennen können, ist unser Nutzsignal noch unbeeinflusst. Was relativ schick ist, weil dann kann ich mit 240 über die Autobahn fahren und mein Radiosender bleibt immer gleich laut, solange ich noch genug Reserve habe, das Signal zu demodulieren.
Er bleibt nicht gleich laut, oder? Also im Prinzip ist das so eine Art Normalisierung, oder?
Nee, es bleibt gleich laut.
Das Nutzsignal, das du am Ende abspielst, bleibt gleich laut.
Genau.
Ja, nee, ich meine vorher. Also ich meine, wenn das ja praktisch aus dem AM sozusagen hervorgeht, dann ist das ja, wenn du unterwegs bist, oder kommt das.
Nee, es ist ein ganz eigenständiges
Ah,
Modulationsverfahren.
okay.
Das heißt, AM ist eine eigenständige Art und Weise, Informationen zu übertragen, und FM ist eine eigenständige Art, Informationen zu übertragen. Man kombiniert es im Prinzip nicht. Also
Okay.
für diese Verfahren nicht.
Man könnte aber.
Man macht es auch, da kann ich später noch was zu erzählen. Genau, also eigenständiges Verfahren. Und wenn ich jetzt halt nur auf die Frequenz gucke, kann ich mein Basisbandsignal wieder vollständig herstellen, ohne Verlust. Solange das Signal halt an sich noch groß genug ist, dass ich es dort erkennen kann. Wenn wir mal hier ein paar Änderungen rückgängig machen und die Simulation neu laufen lassen. Ach ne, das ist jetzt die Änderung vom Plot. Das will ich nicht. Ich will aber hier unten gerne wieder meine 100 kHz haben. Und die Rechenauflösung nehme ich mal weg, sonst werden wir hier nämlich nicht mehr glücklich. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, was ich erzählen wollte. Genau, wie sieht denn das Spektrum von so einer FM jetzt aus? Für eine AM haben wir das gerade gesehen, das ist wunderschön unser Basisbandsignal rechts und links neben dem Träger. Bei einer FM ist das Ganze ein bisschen komplizierter. Erstmal ist das Spektrum theoretisch unendlich weit ausgeweitet. Das heißt, wenn man einen idealen Sender mit einer idealen Antenne hätte, gäbe es auch nur genau einen FM-Sender, weil der wird einfach alles andere stören, was sowieso da ist. In der Praxis begrenzt man das einfach ab einem gewissen Abstand zum Träger und sagt, das reicht jetzt, um ausreichend viel wiederherzustellen. Und spätestens da merkt man, naja, irgendwo wird dann das NF-Signal doch wieder beeinflusst.
Also du meinst, dass man nur bestimmte Frequenzen über diesen Sender drüber schicken kann?
Genau, also effektiv ist es eine Bandbegrenzung auch deines NF-Signals, die ist sowieso notwendig, das sehen wir gleich noch. Und ja genau, das wird halt nochmal dadurch stärker, dass ich halt im FM auch rechts und links vom Spektrum einfach abschneide, was ich nicht senden möchte.
Ja. Bei AM wäre das ja dann einfach so, dass du einfach bestimmte Dinge überhaupt nicht...
Bei der AM ist es sogar so, dass ich prinzipiell ein beliebig breites Basisbandsignal übertragen kann. Naja, aber
du kannst höchstens, bis zur halben Frequenz von deinem Träger gehen.
Ja. Also ich habe nicht gesagt, dass man es immer wieder herstellen kann. Ach so, du kannst erstmal alles überall reinstecken, ja.
Ja, gut.
In der Praxis, also effektiv genutzte AM-Sender haben aber auch nur eine Sendebandbreite von 5 kHz, also relativ schmalbandig.
Ja gut, okay. Reicht so für Telefon halt.
Genau, das ist so das, was man von Mittelwellensendern erkennt. Genau. Das Spektrum von der FM ist für ein monochromatisches, also ein Signal mit einer einzigen Schwingung, noch analytisch lösbar. Wenn man komplexere Frequenzgemische hat, wird es typischerweise einfach nur noch abgeschätzt oder simuliert. Genau, die Bandbreite kann man nach Carson etwa abschätzen, wenn man weiß, wie viel Frequenzänderung wir aufgrund unseres Basisbandsignals machen. Das ist aber mehr informativ. Also wenn man diese Bandbreite des FM-Signals wirklich sendet, kann man ausreichend in Anführungszeichen Informationen des NF-Signals wiederherstellen. So, jetzt können wir natürlich von dem Ding ja auch mal eine FFT machen. Wollen wir uns mal angucken, was da rauskommt. Wir sehen jetzt hier wieder in Gelb unser Basisbandsignal bei 1 kHz, was wir gerne übertragen wollen. Wenn man jetzt an die richtige Stelle klickt, kann man sogar die Farbe ändern. Und in gleich Türkis sehen wir jetzt unser FM-Signal, was wir übertragen wollen bei 100 kHz. Ich zoome jetzt hier mal in diesen Bereich rein. Und man sieht, naja, so um 100 kHz ist irgendwas... Das ist aber ein relativ breites Spektrum. Wo das jetzt wirklich aufhört und weitergeht, kann man so genau gar nicht sagen. Es flacht ab, das ist richtig. Das geht hier weiter runter und verschwindet dann hier irgendwo in unserem Rechenrauschen. Aber prinzipiell ist es relativ breit. Jetzt haben wir hier wieder einzelne Linien. Das sind Artefakte, die dadurch entstehen, dass wir nur ein monochromatisches Signal haben. Für ein komplexeres Frequenzgemisch sieht das Spektrum dann halt einfach noch etwas verwirrter aus. Das kann ich euch gerne hier an der FM2 nochmal zeigen. Und zwar habe ich hier... Ich zeige es euch gleich in der FFT. Das ist, glaube ich, aussagekräftiger, was ich da habe. Hier habe ich jetzt eine Menge von verschiedenen Signalen, die ich übertragen möchte. Hier im Basisband nämlich drei Träger bei einem Kilohertz. Man kann das auch darstellen. Und hier nochmal, ich glaube, bei 7 und bei 9. Und in Türkis sehen wir jetzt hier wieder unser HF-Signal. Und naja, dann wird das Spektrum halt gleich nochmal ein bisschen breiter und hat noch mehr Teillinien drin. Genau, also so können wir jetzt auf jeden Fall mit einem frequenzmodulierten Trägersignal ein NF-Signal übertragen. Um das Ganze hinterher wieder herzustellen, gibt es auch relativ einfache Schaltungen. Wenn man sich überlegt, wie lange es FM-Radio schon zu kaufen gibt, ist das nicht so wild. Irgendwo haben wir eine kleine Schaltung, die sich auf die Frequenz auflockt und die Änderung der Frequenz dann wieder proportional zur Spannung ausgibt. Das Stichwort dafür ist dann einfach die PLL. Ja. Genau. Wenn wir damit jetzt Musik übertragen wollen, nennen wir das Ganze FM-Radio. An der Stelle kann ich auch wieder hier rüber wechseln. FM-Radio ist aber nicht nur einfach Musik, sondern typischerweise möchte man auch ein paar Sachen mehr übertragen. Also man hat zumindest Audio links und rechts, weil Stereo ist ja einfach wesentlich cooler als ohne Stereo. Und da wir historisch gesehen halt nur einen Monokanal übertragen haben, muss ein Radio unterscheiden können, ob wir jetzt gerade Stereo oder Mono übertragen. Dafür schickt man eine sogenannte Stereo-Erkennung, einen Pilotton mit. Und genau, wir haben irgendwie RDS als Datendienst, um zu wissen, welcher Sender das eigentlich ist und welche Alternativfrequenzen es gibt. Und typischerweise, ist es das typischerweise. Jetzt in München für The Dark Side of Munich gibt es halt oberhalb von dem nochmal Dinge, die mit übertragen werden. Danke Wikipedia für dieses wunderschöne Bild. Wie sieht jetzt letztendlich das aus, was wir frequenzmoduliert übertragen wollen? Das heißt, was wir jetzt hier sehen, ist das Spektrum unseres Basisbandsignals, das wir später frequenzmoduliert übertragen. Und da sieht man schon mal, okay, wir haben nicht mehr nur ein Basisbandsignal, was hier irgendwie Audio-Mono ist, sondern wir haben nicht nur Audio-Mono, sondern wir haben darüber im Frequenzmultiplex noch weitere Kanäle, die dann im zweiten Schritt nochmal demoduliert werden müssen, um überhaupt erstmal die einzelnen Signalanteile im Basisband zu haben. Genau, was haben wir jetzt hier? Einen aufgeteilten Stereoton. Da man typischerweise möchte, dass ein nicht stereofähiges Radio trotzdem zumindest mono sinnvoll empfängt, überträgt man hier im unteren Bereich, also im klassischen FM-Bereich, halt Audio-Mono links plus rechts und überträgt dann im oberen Teil nochmal Audio-Stereo links minus rechts. Und aus diesen beiden Informationen kann ich mir wohl so den einzelnen linken als auch den einzelnen rechten Kanal zusammenrechnen, wenn ich den haben möchte.
Das Grüne da oben ist die Amplitudenmodulation auf dem Niederfrequenzbereich, weil deshalb sind da zwei grüne Blöcke.
Genau. Genau, das ist nämlich der Trick, den man macht. Man macht erst eine Amplitudenmodulation innerhalb des NF-Signals, um diesen Kanal und diesen Kanal darstellen zu können. Und das Ganze wird dann hinterher FM-moduliert nochmal übertragen. Und das gleiche passiert mit dem Pilotton. Das ist ein einzelner 19 kHz-Träger. Um zu sagen, okay, hier oben ist ein Stereo-Signal, das darfst du dir anzeigen. Das ist halt das, was das FM-Radio macht, wenn es sagt, ich habe Stereo oder ich habe kein Stereo. Dann kann es diesen Träger noch erkennen oder nicht im Basisbandsignal. Und RDS liegt nochmal irgendwo oben drüber.
Das heißt, wenn man seine Musik so anmischt, dass der rechte Kanal genau das Negative vom linken ist, kann man dafür sorgen, dass die Leute nichts mehr hören mit dem falschen Radio.
Ja.
Sehr schön.
Würde in dem Fall dazu führen, dass du, wenn du nur Mono hörst, nichts mehr hörst, ja. Was auch irgendwie intuitiv ist, weil wenn ich auf beiden Seiten genau das Gegensätzliche habe, sollte an irgendeiner Stelle halt genau unten was kommen.
Und dieses Signal, das nimmst du dann einfach, modellierst es auf deinen Hochfrequenzträger auf und schickst das durch die Luft.
Oder? Genau, ja. Genau, dann habe ich das Autoradio, nimmt dann halt das FM-Signal, macht die FM-Demodulation, kriegt dann halt wieder dieses Signal heraus und muss dann hier nochmal eine Amplitudendemodulation von diesem hier machen. Dafür auch der Pilotton, weil das genau die Hälfte der Frequenz von dem hier ist. Surprise. Und hat dann halt einmal den links plus rechts, links minus rechts Kanal und kann daraus dann die beiden Kanäle berechnen, die es braucht. Ja, und wenn wir jetzt noch Datenfunk für irgendwelche Bushaltestellenschilder machen, macht man das halt noch oberhalb von diesen 57 kHz, weil man da typischerweise noch ein bisschen Bandbreite über hat, die man nicht nutzt.
Wie macht man damit jetzt genau Radiosender?
Radiosender macht man jetzt, wenn wir jetzt nochmal kurz hier in die in das Spektrum zurückspringen. Jetzt haben wir hier bei 100 kHz oder setzt das im Kopf einfach mal durch 100 MHz ein Stückchen Spektrum. Wenn wir bei 100 MHz machen, ist es natürlich wesentlich schmaler, absolut gesehen in der Skalierung.
Ja.
Und ich kann jetzt einfach hierhin nochmal das gleiche Spektrum von einem anderen Sender packen.
Okay, und das ist dann einfach nur verschoben?
Das ist einfach nur in der Frequenz, in der Mittenfrequenz verschoben.
Ah, okay.
Die Aufgabe deines Empfängers ist es jetzt, sich genau diesen Kanal, also von hier bis hier den Teil raus zu selektieren und daraus dann die Demodulation zu machen. Und das, was darunter und darüber liegt, einfach zu ignorieren.
Okay. Braucht man dann sozusagen das Trägersignal als so eine Art, wo, damit es weiß, wo es anfängt? So, also ich meine, das liegt ja mit da drin, so?
Ja, wo es anfängt. Also das ist halt die Mitte dieses Spektrums.
Ah, okay.
Also wir Nachrichtentechniker reden immer über Leistung, die irgendwo im Spektrum verteilt ist.
Okay.
Und du hast halt die Mitte deines Spektrums liegt genau auf deiner Trägerfrequenz. Mhm. Die ist anteilig auch irgendwo noch vorhanden im Frequenzgemisch. Aber drumherum ist halt auch noch Leistung. Wenn du diese ganze Leistung zusammennimmst, hast du das eigentliche Signal.
Ah, okay.
Wenn du nochmal zurückgehst zu der anderen Folie, Chris.
Ja, gerne.
Nee, ruhig das Bild da unten.
Okay, ja.
Genau. Was der Radiosender braucht, ist sozusagen seine Bandbreite von 60 Kilohertz. Ja?
Ja,
Wo
genau.
alle Frequenzen von 0 Hertz bis 60 Kilohertz, oder 7, hier da 57 plus Keks, ne?
Genau.
Dann mit 60 Kilohertz einfach vollmüllen kann.
Genau.
Und mit diesem Bandbreitenbereich kriegt er dann zugeordnet eine Trägerfrequenz, nennt
Genau.
ihn zum Beispiel sowas wie 103,4 Megahertz,
Ja.
also was wirklich schnell ist, wogegen das vergleichsweise langsam ist.
Genau.
Und vor allen Dingen dann eben kannst du jetzt plus minus mit den Frequenzen spielen.
Genau.
Drumherum eben sowas wie 30 Kilohertz runter bis 30 Kilohertz rüber. Das ist sein Frequenzband, in dem er spielt.
Genau, ja.
So läuft es ab.
Ja.
So. Und jetzt hast du eben einen Sender bei 103,4 Megahertz, einen anderen Sender bei, was weiß ich, 98,5 oder wie auch immer. Das verteilst du dann als
Genau,
Regulierer,
ja.
ja, oder
Irgendwie, ich glaube,
so.
in Deutschland in 100 Kilohertz Abständen, typischerweise. Die Italiener machen es auch um 50 Kilohertz, weil sie irgendwie lustiger sind. Und man versucht jedem Sender, der lokal wichtig ist, ich glaube, mindestens 200 Kilohertz Bandbreite zuzuordnen. Und jeweils, also dann hat man lokal, also im 200 Kilohertz Raster seine Sender liegen und die nächsten, die dazwischen liegen, die sind weiter weg, sodass die weniger stören.
Ah, okay.
Genau. Versuch die ein bisschen auseinanderzupacken, damit die nicht gegenseitig reingestreut interpretiert werden können.
Genau, ja. Und wie breit der Kanal jetzt wirklich sein müsste, wenn wir jetzt sagen, wir haben 60 Kilohertz, kann man sich ja jetzt hier überlegen. Wir haben jetzt hier, beziehungsweise jetzt müssen wir noch mal wissen, was das Delta F ist, was wir dafür brauchen, um das sinnvoll darzustellen. Und dann kannst du auch gucken, wie breit ein typischer FM-Kanal ist. Aber der ist relativ schmal. Also der ist auch nicht viel mehr als 60 Kilohertz, glaube ich, vom Modulationsindex her.
Und so, wenn du die halt zu weit zusammen packst, dann übersprechen sie gegenseitig
Dann
die.
genau, dann gehen einfach Frequenzanteile, die für den einen gedacht sind, werden beim anderen mit demoduliert. Und naja, dann kommt halt vorsichtig gesagt Unfug raus.
Also die Radios haben auch sozusagen diese Formel eingebaut, oder?
Nee, die machen das in Hardware.
Das Radio
Also ja, die Hardware
also
folgt dieser Formel.
das hier ist die
Ja, genau.
Sendeseite, das ist die Sendeseite, die wir jetzt hier sehen. Das Radio hat genau das Inverse quasi.
Ja, gut, aber wie weiß das Radio?
Es nimmt dann aus dem gesamten Zeitspektrum, der von 0 bis 1 Gigahertz, nimmt es einen kleinen Bereich raus
Ja, aber wie
von
groß ist dieser
98
Bereich? Das
bis.
muss ich ja auch wissen.
Genau, da gibt es
Ja,
so.
das ist ein Hardware fest eingebaut.
Ja,
Ein Filter, was
okay.
halt relativ schmalbandig ist.
Gut.
Aber ich habe auch eine Frage, und zwar, du hattest ja in deiner Simulation im Prinzip drei Parameter, nämlich wie stark du die Trägerfrequenz eigentlich variieren willst, in Abhängigkeit von der Amplitude.
Ja.
Hast du hier ja irgendwie gesetzt, aber den könnte ich ja beliebig groß wählen, sozusagen.
Ja.
Also ich könnte ja auch einen 100 Mega, also ich könnte ja einen Sender bauen, der moduliert nicht um 100 MHz, sondern der moduliert tatsächlich meine Trägerfrequenz von 1 MHz hoch bis 200 MHz, je nachdem wie die Amplitude ist.
Ja.
Und wenn ich das tue, dann ist ja ganz offensichtlich das Frequenzband, das ich brauche, pervers breit.
Ja.
So, jetzt ist es aber so, dass ich in der Praxis das ja nicht tue, sondern dass ich einen kleineren Parameter nutze, aber ich kann ihn vermutlich nicht beliebig klein machen, weil sonst würden das die Leute ja machen.
Ja.
Woraus ergibt sich der konkret genutzte?
Ich vermute, dass durch diesen Modulationsindex irgendwo die praktische Bandbreite, die du im Kanal durchbekommst, eine Grenze gesetzt hat. Aber wie man jetzt zum Modulationsindex kommt, kann ich dir auch nicht sagen. Es gibt solche pervers breiten Kanäle, wenn du im Gigahertz-Bereich guckst. Da macht man das durchaus. Genau. Vielleicht der Vollständigkeit halber, ich habe hier oben gesagt, bei der Amplitudenmodulation, wenn man das digital macht, nennt sich das ASK, Amplitude Shift Keying. Wenn man das digital macht, nennt man es FSK, Frequency Shift Keying. Dann hat man nur diskrete Frequenzschritte, mit denen man das Ganze verstellt. Und Kasa hat vorhin schon richtig eingeworfen, man kann diese beiden Verfahren auch durchaus kombinieren. Und das nutzen wir alle eigentlich täglich, weil WLAN macht genau das. Und DVB-T und eigentlich jeder moderne Funkstandard. Aber ich glaube, das ist nochmal ein eigener Vortrag, den man später halten sollte.
Wäre interessiert. Quadraturamplitudenmodulation oder was meinst du?
Genau, das ist dann die Quadraturamplitudenmodulation. Aber dafür muss man vorher nochmal ein paar andere Begriffe einführen, um die sinnvoll erklären zu können.
Kannst einfach hochscrollen, schreibst noch ein Kosinus und noch ein Sinus dahinter.
Ja, genau, und noch ein J, oder einfach nur ein J dazu und dann.
Mach ein I.
Nein, ich mache ein
Ja,
J.
gut.
Gut,
Sehr vielen Dank.
ich danke euch.